Natürlich draußen. Der Podcast mit André Lorino und Carsten Ganz.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Natürlich draußen. Wir, das sind Carsten Ganz
und André Lorino. Hallo.
Wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört. Und wir haben euch für heute ein besonderes Thema mitgebracht. Ein Thema, das super zu draußen passt. Und es heißt natürlich bewegend. Bewegend heißt, es hat mit Bewegung zu tun, natürlich. Und es hat damit zu tun, dass wir Menschen bewegen. Diese doppelte Bedeutung, die dürft ihr gerne vor Augen haben und dürft euch darauf freuen, zu beidem etwas zu erfahren. Ja, nicht erst seit Neuestem weiß man, dass Bewegung gesund ist. Also das Klischee, bewege dich, esse gesund und dann lebst du länger. Das hat auch schon eine deutlich ältere Tradition. Einige von uns kennen ja, dass Ärzte einen hippokratischen Eid schwören. Also da gab es auch mal einen Arzt, der hieß Hippokrates. Und der Hippokrates, der hat vor 2400 Jahren hat er schon erkannt, was Bewegung bewirkt. Und nicht nur, was Bewegung bewirkt, sondern es geht ja immer um draußen, auch wie hilfreich die Natur ist. Von dem stammen die Zitate: Es ist die Natur, die den Menschen heilt. Und er hat auch gesagt, Gehen ist des Menschen beste Medizin. Also es ist nicht nur seit ihm bekannt, dass es hilft. Es gibt natürlich auch Studien dazu, die belegen und die genauer belegen, wie hilfreich Bewegung ist. Dazu werde ich nachher noch ein paar nennen. Zunächst mal möchte ich ganz kurz beschreiben, bevor ich dann André frage. Grundsätzlich haben wir ja einen Unterschied in der Arbeitsweise, wenn wir draußen arbeiten. Wir haben andere Möglichkeiten und mehr Möglichkeiten. Was heißt anders? Der übliche Kontext ist ja der, dass Menschen sich in einem Raum treffen, sich irgendwie hinsetzen, miteinander sprechen und über Fragen und Antworten Fortschritte erzielen, im Idealfall. Da ist recht wenig Bewegung mit dabei. Was ich mal gelernt habe, was man im Raum auch machen kann, ist durchaus auch mit der Haltung, mit der Körperhaltung mal arbeiten, mal stehen, mal vielleicht einen kleinen Schritt gehen, vielleicht auch eine Geste machen. Draußen, wenn wir sind, haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten. Wir haben mehr Möglichkeiten, weil wir eine größere Auswahl an Plätzen haben, an Strecken und. Das wollen wir heute so ein bisschen besprechen, wie das draußen so ist. Und dazu würde ich ganz gerne André erstmal fragen, wenn du hörst, natürlich bewegend und in Bewegung, was kommt dir da als erstes so als Erfahrung oder Erzählung aus deiner Arbeit?
Ich hänge tatsächlich noch ein bisschen an der Aussage von Hippokrates. Gehen ist die beste Medizin und ich habe mich gefragt, was haben die Leute vor 2000 Jahren denn stattdessen gemacht? Auf dem Pferd sitzen oder wahrscheinlich haben sie die ganze Zeit auf ihrer Liege gelegen und Trauben gegessen und sind dann furchtbar fett geworden. Ich weiß es gar nicht so genau. Gehen war wahrscheinlich damals der Standard.
Ja, aber Möbel gab es schon auch, glaube ich.
ja, genau. zumindest keine Rolltreppen, keine Autos. Und das muss ich sagen, das merke ich am eigenen Leib tatsächlich. Seitdem ich ein Auto habe, habe ich ja erst seit 3 Jahren, jetzt seit gestern nicht mehr, aber seit 3 Jahren erst ein Auto. Vorher habe ich mich viel mehr bewegt und seitdem ich das Auto habe, bin ich zwar insgesamt freier geworden in meinem Radius, aber auch wesentlich unfitter, dass ich wirklich ein Gegenprogramm starten muss. Was mir zuerst einfällt zu Bewegung im Rahmen unserer Arbeit. Tatsächlich weiß ich von meinen Kollegen, dass Bewegung da immer ein ganz wichtiger Punkt ist, wo auch ein besonderes Augenmerk gelegt wird. Das habe ich bisher eigentlich nie so wirklich. Das war einfach so nebenbei, naja, man bewegt sich halt, um irgendwie voranzukommen, um sich von etwas anziehen zu lassen. Deswegen bin ich da in den wissenschaftlichen und theoretischen Rahmen bin ich da gar nicht so eingedacht. Was mir aber immer besonders auffällt und was ich auch besonders nutze in der Arbeit, ist schon die Art und Weise, wie ein Klient sich in Verbindung mit einem Naturphänomen bewegt, zum Beispiel. Also er geht mit einem Baum in Resonanz und der Baum ist jetzt irgendein Anteil von ihm oder irgendein Mensch, mit dem er gerade eine Schwierigkeit hat. Und dann ist es natürlich auch spannend zu schauen, wie nah ist er an dem Baum dran, wie weit ist er weg, was macht die ganze Körpersprache, ist er mehr geduckt, ist er aufrecht stehend, was macht er mit den Händen eigentlich? Und das sind ja so viele Aspekte, die unser Körper macht, mit denen sich unser Körper ausdrückt, mit denen sich auch unser Unbewusstes über den Körper ausdrückt, die dem Menschen selbst, der ja gerade vielleicht etwas erzählt oder mit einem Thema verbunden ist, gar nicht so auffällt. Und deswegen habe ich da immer noch mal so ein besonderes Augenmerk drauf, beobachte ganz genau, was passiert da und versuche das dem Menschen auch wieder zu spiegeln. Und das kann sehr häufig sehr erhellend sein, tatsächlich. Und so hatte ich eine Klientin, die, während sie gesprochen hat, hat sie einen Konflikt beschrieben und währenddessen hat sie mit den Händen immer rauf und runter sich bewegt und ich hatte sie gebeten, mal nur diese Bewegung zu machen und sie meinte, was für eine Bewegung. Ja, ich hab gesagt, dass, was du mit den Händen da gemacht hast, dieses rauf und runter. Und dann haben wir uns nur mal die Bewegung angeschaut, nur die Bewegung untersucht und die Geschichte mal zur Seite geschoben. Und dann meinte sie, diese Bewegung selbst, die fühlt sich richtig an wie Jonglieren. Ja, und es ist ein richtig hektisches, ja, schon fast Kraulen, als würde sie über Wasser versuchen, sich zu halten. Und dieser ganze Stress äußert sich dadurch. Im weiteren Verlauf fing sie dann an, der Prozess hat sich eben weiterentwickelt und die Geste wurde auch anders. Und statt dieser Auf- und Abbewegung beider Hände fing sie an, vor ihrem Solarplexus so eine Drehbewegung mit den Händen zu machen. Und wieder habe ich sie darauf aufmerksam gemacht und wieder ist es ihr nicht aufgefallen. Und sie meinte jetzt, wenn sie sich nur die Bewegung anschaut, ist es wie, als würde sich was verdichten, als würde sie da wie ein Wollknäuel zusammendrehen. Und der letzte Moment des Coachings war dann, wie sie auf eine Lichtung gekommen ist und ganz intuitiv und impulsiv wirklich die Hände aus diesem Solarplexus in die weite Landschaft geschossen hat, richtig, mit einer ganz offenen Armhaltung. Und dieses Befreiende, und dann hatte sie auch wieder gesagt, oh, das ist ihr nicht aufgefallen, was sie da getan hatte, aber das ist wirklich so dieses, der Knoten ist geplatzt und es verteilt sich jetzt gerade in die Weite. Und was sie mitnehmen konnte aus dem Coaching, ist neben den Erkenntnissen, die wir gefunden haben, eine Art Prozess-Yoga, in dem sie diese wechselnden Hände, die knäulenden Hände mit dem schließlichen Öffnen auch als Anker mitgenommen hat, immer wenn sie wieder dabei ist, in diesem Konflikt jonglieren zu landen, wohl wissend, dass sie das befreien kann daraus. Und so macht sich Bewegung ja im ganzen Körper bemerkbar und uns fällt das sehr häufig gar nicht auf.
Super. Sehr schönes Beispiel. Das passt auch gut zu dem, wie ich auch ganz gerne arbeite. Ich arbeite ganz gerne mit dem sogenannten Erlebnispaket, so nenne ich das. Es gibt 10 Elemente, wie wir Momente erleben. Und wir haben diese 10 Elemente, wo eben dann auch eine Bewegung oder eine Geste oder eine Haltung mit dazugehören, haben wir immer mit dabei, wenn wir ein Problem erleben haben. Also etwas ist schwierig, ne? Also wir kennen das ja unter dem Stichwort psychosomatisch dann auch hier und da. Wir haben innerlich Stress, nehmen wir jetzt mal als klischeehaftes Beispiel, und haben dann dadurch ein körperliches Symptom. Genau, also es gibt im Problemerleben haben wir oft eine Bewegung mit dabei, ein körperliches Erleben, oft auch Gesten, die hinderlich sind. Jetzt nehmen wir mal so einen schimpfenden Fingerzeig, wenn wir mit unserem Kind reden oder so. Und dann Beispiel ist ein sehr schön dafür, dass wir eben bei einem neuen Erleben, bei einem Lösungserleben, dass wir da ganz oft auch sehr starke Gesten kleine oder größere Bewegungen mit dabei haben. Und wenn wir darauf achten und vielleicht sogar auch den Unterschied zwischen altem Erleben und neuem Erleben erkennen und vielleicht sogar wiederholen, um den Unterschied noch deutlicher zu bemerken, dann ist es auch meine Erfahrung, dass es besonders hilfreich ist. Also eine Geste mitnehmen und das dann verankern durch fleißig Üben, ne, bis es dann automatisch kommt und auch die Wirkung automatisch wahrgenommen wird. Das finde ich ganz toll. Ja, sehr schönes Beispiel. Ja, und das passiert auch aus meiner Erfahrung oft so nebenbei. Und wenn wir dann einfach darauf achten, von vornherein, so, was macht sie? Wie hat sie eine Haltung? Wie geht's? Wie ist ihre Mimik vielleicht auch? Und jetzt auch für alle, die eher an Selbstcoaching gerade interessiert sind, ja, sich selbst beobachten, selbst bemerken, was mache ich eigentlich gerade mit meinen Händen? Dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Schönes Beispiel, ja.
Wobei ich finde es tatsächlich sehr schwierig, sich selbst dabei zu beobachten, weil entweder bin ich mit Beobachten beschäftigt und dann merke ich schon so, oh, das beeinflusst aber auch, oder ich versuche was zurückzuhalten, es ist nicht so natürlich, wie wenn ich einfach in meiner Geschichte im Erzählfluss bin und so das Unbewusste so richtig die Möglichkeit hat, durchzubrechen, auf seine Art und Weise.
Ja, aber klar, möglich ist, wir helfen ja gerne, ist klar. Ja. Wir helfen gerne und begleiten.
Wie ist denn das eigentlich? Hast du Informationen dazu? Was ich oft höre und wie ich es auch kenne aus, jetzt ist ja so ein bisschen Trend und es ist ja auch tatsächlich hilfreich, diese ganzen Vagusnerv-Trainings im Sinne von Trauma, aber man muss ja nicht schwer traumatisiert sein, um mit dem Vagusnerv zu arbeiten. Es geht ja viel einfach um eine innere Regulierung von Stresssymptomen. Und da gibt es ja sehr häufig diese Links-Rechts-Geschichte. Also ich kenne eine Übung, die wohl ganz hilft, um sich selbst zu beruhigen, indem man sich links und rechts abwechselnd auf die Schultern klopft. Und diese Links-Rechts-Bewegung soll eben für unser Gehirn sehr förderlich sein, für den Verarbeitungsmechanismus und somit auch das ganze System wie automatisch regulieren. Jetzt habe ich natürlich gedacht, wir machen ja in unserer Arbeit sehr viel Links-Rechts-Bewegung, alleine schon durchs Gehen, durchs Unterwegssein. Und ich habe oft auch den Eindruck, das ist ein sehr wichtiger Verarbeitungsmechanismus, der da wie nebenbei läuft, ohne dass wir ihn groß thematisieren.
Ja, also ich habe da ganz konkrete mehrere Gedanken dazu. Ich sortiere mich jetzt gerade mal. Vielleicht fange ich mal an mit einer Studie, die vielleicht auch dazu schon passt. Und zwar ist es so, dass festgestellt wurde in einer Studie aus England, dass wenn wir uns bewegen, wenn wir uns bewegen in der Natur, also einen Waldspaziergang machen, dass es tatsächlich ganz konkrete Auswirkungen darauf hat, auf unsere Stimmung schon mal. Ne, auf unsere Stimmung und es reduziert auch Depressionen. Jetzt könnte man da vielleicht sogar mit der Frage, wie ordnet sich da vielleicht was, durchaus auch einen Zusammenhang herstellen, dass wir erleichtert sind, erleichtert werden durch die Bewegung, durch das Gehen auch, was ja eine super große Bedeutung auch unserer Sprache hat, weil wir fragen, wie geht es dir, auf unser Befinden, unter anderem dadurch, dass sich vielleicht auch intern irgendwas ordnet. Na, also das zunächst mal dazu. Zu links und rechts, da habe ich auch fachlich eine Info. Ich habe ja auch Hypnose gelernt. Und in der Hypnose, da gibt es die Möglichkeit, bei Traumata zu helfen und für eine Traumata-Ablösung oder Erleichterung nutzt man eben auch tatsächlich Schulterberührungen. Und man nutzt die Berührung auf einer Seite, wenn die schwierige Situation gerade wieder erlebt wird. Und man nutzt dann die andere Seite und letztlich beide Seiten berührend, um etwas zu erleichtern. Also auch da findet etwas statt mit links berühren, rechts berühren, beide Schultern berühren. was wohl hilft. Und das habe ich nicht selbst erfunden. Ja, also ein berühmter Milton Erickson, der hat das schon gemacht. Also da scheint wirklich was dran zu sein bei dem Links und Rechts und Gehen. Sowieso im Gehen, da wird oft ganz vieles leichter. Es ist so, dass ganz konkret, und du hast ja auch gefragt nach dem Vagusnerv, also irgendwie sowas Physiologisches letztlich auch, dass da der Parasympathikus aktiviert wird, allein nur durch Gehen. Und wenn wir dann draußen auch noch gehen, wird es noch verstärkt. Also Parasympathikus, der dafür verantwortlich sind, dass wir entspannter werden. Also da gibt es schon einige Studien, die in diese Richtung gehen. Neuer Gedanke, ich schreibe gerade auch mein Intuitionsbuch. Und da gibt es natürlich so zu dem Sitz der Intuition nur so ganz grobe Annahmen, die alle nicht belegt sind. Wir verorten meistens die Intuition, die ja letztlich auch alles, was wir denken, spüren, fühlen, wahrnehmen, koordiniert im Bauch, ne? Bauchgefühl, davon spricht man ja in der Regel. Und ich habe vor kurzem eben über den Vagusnerv zum ersten Mal ein bisschen was gehört, also auch relativ neu. Und da habe ich mir gedacht, ist vielleicht der Vagusnerv mehr oder weniger das, was wir mit Intuition bezeichnen oder sehr ähnlich oder nebendran so. Das war so ein Gedanke, den ich dabei hatte. Und noch ein neuer Gedanke. Ich habe eine Intervention, die heißt Geh mit dir. Da arbeite ich ganz konkret mit dem Gehen, weil es eben so eine eindrückliche Wirkung auch haben kann. Und da ist es so, dass ich bei dem Geh mit dir den Menschen begleite und zunächst mal bei den Vorübungen. Und da geht es dann darum, ja, wo gehe ich denn, links oder rechts? Ne? Und ich habe mir zunächst ganz unbewusst, habe ich mir gedacht, ich gehe lieber rechts, so rechts von ihr. Und dann später habe ich mir das ein bisschen bewusster gemacht, ja, warum rechts, für was kann es gut sein? Und dann ist mir gekommen, dass wenn wir mal kurz uns an unseren Matheunterricht erinnern und an irgendwelche Schautafeln, an Koordinatensysteme, dann geht es nach rechts immer in den Plusbereich, Schrägstrich eher in die Zukunft, positiv, ne? Und nach links eher negativ. Das heißt, wenn meine Coachy nach rechts zu mir guckt, dann ist er auch vielleicht mehr fokussiert auf positiv, Zukunft, Lösung. Ja, das fällt mir ein, so zu links und rechts und Vagusnerv, so meine ersten Gedanken dazu. Was hältst du davon?
Ich habe mal gehört, dass das ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe die ein oder andere gute Freundin, die behauptet, ich müsste halt immer rechts gehen, weil der Mann macht das so. Ja, das ist ein bisschen oldschool. Und zwar, weil rechts die Straße ist und somit dann die Dame quasi beschützt vor der herannahenden Kutsche von eventuell austickenden Pferden. Und dass das noch so sehr in unserem Körper verankert ist, diese Sichtweise, dass der Beschützende sozusagen auf der rechten Seite geht. Das kann natürlich auch ein Grund sein, dass das so einen Faktor hat. Aber das ist dann sehr unbewusst und basiert auf überhaupt gar keinen wissenschaftlichen Prinzipien.
Ja, aber finde ich auch okay, ne? Intuitiv machen wir ja doch viele Dinge, die man halt noch nicht gut wissenschaftlich erklären kann. Und wenn es ganz viele intuitiv so machen oder gut finden, dann ist es vielleicht einfach gut, ohne dass man es halt schon erklären kann.
Und wir haben ja ganz viel tatsächlich von Urzeiten so sehr in unserer DNA verankert. Das erlebe ich häufig, wenn ich mit Teilnehmern vor allem, aber auch manchmal mit Klienten Feuer mache, dann nehme ich einfach Feuerstein und Schlageisen. Und dann sollen sie Feuer machen, lernen von der Pike auf. Und wie sehr das eine Herausforderung ist für uns, aber wenn wir uns bedenken, dass wir bis vor, wie alt ist Feuerzeug und Streichhölzer, sind glaube ich 180 Jahre alt, also noch gar nicht so alt, bis zu dieser Zeit ist das so in uns verankert gewesen, dass wir auf diese Art und Weise Feuer machen.
Man merkt sofort, wie die Augen leuchten, wie man sich daran festbeißt und weiß, das muss ich doch können. Also wie Handlungen über Jahrtausende im Kollektivgedächtnis noch richtig verankert sind und auch die Wichtigkeit davon. Oh, jetzt sind wir aber vom Thema Bewegung abgeschwiffen.
Naja, wir kommen schon wieder hin. Ich knüpfe aber noch an bei Jahrtausenden. Ich schieße ja Bogen und das mache ich intuitiv. Also intuitives Bogenschießen ist das, was ich persönlich praktiziere, wo ich Kurse gebe und was ich tatsächlich auch im Coaching nutze. Und dieses intuitive Schießen, also ohne Visiereinrichtung und dem ganzen modernen technischen Zeug, das funktioniert eben auch schon seit zigtausend Jahren. Und weil das so gut funktioniert und so ein effizientes, leicht lernbares Ding ist, bin ich mittlerweile nicht mehr erstaunt, dass nach einer Erklärung einmal vormachen und zwei, drei Pfeilen die Leute das schon können. Also das geht ganz schnell. Also es ist auch so ein Beispiel dafür, dass Dinge, die man nicht unbedingt so genau erklären kann, ganz einfach wunderbar funktionieren. Ne? Und dann machen wir es einfach.
Ja, und dazu passt natürlich auch, dass wir ja auch seit Ewigkeiten auf das Unterwegssein in der Natur, in der Wildnis angepasst sind. Ne? Mit unserem Geist sowohl wie auch mit unserem Körper. Weil wir das eben auch seit Jahrtausenden gemacht haben. Wir haben uns natürlich als Gesellschaft irgendwann, wir haben natürlich beschlossen, ja okay, wir sind zwar darauf ausgelegt, unser ganzer Körper ist darauf ausgelegt, draußen unterwegs zu sein und mit den Herausforderungen dort auch klarzukommen. Jedoch gibt es da draußen auch Gefahren und als Menschheit haben wir versucht, uns diesen Gefahren nicht mehr auszusetzen und uns Schutzräume zu suchen. Und das eskaliert ja nun mal immer mehr, dass wir immer mehr Schutzräume suchen und dass jetzt die Bewegung sozusagen ja auch jetzt sich meistens aufs Fitnessstudio beschränkt oder auf Joggen, also auf eine sehr gleichförmige Bewegung und gar nicht mehr diese Vielfalt hat von dem im Wald unterwegs sein. Mit dem Ergebnis, dass jetzt unsere Komfortzone entsprechend klein geworden ist und das erlebe ich natürlich auch, wenn ich recht viele Städter in den Kursen habe oder auch als Klienten, wie vorsichtig sich da erstmal im Wald bewegt wird und wie tapsig tatsächlich auch. Und ich erinnere mich natürlich auch vor meiner Naturaufwacherfahrung, könnte man ja sagen, dass ich da auch unglaublich unbeholfen war, sehr stolprig über jede Wurzel gestolpert bin, die ja nur irgendwie zu finden war im Wald. Aber mit der Zeit, mit der Gewohnheit, ja wirklich wie was anspringt, was Uraltes, wo dann der ganze Körper merkt, ach, hier bin ich doch zu Hause. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, den Körper zu bewegen und wie wohltuend das eben auch ist. Und in dem Zug habe ich jetzt tatsächlich gehört von einem Zahnarzt, also jetzt weiß ich auch wieder nicht, ich kann ja immer nur empirisch irgendwelche Storys von irgendwelchen Leuten, ob das alles stimmt, ich weiß es nicht. Aber ein Zahnarzt, der zu mir gesagt hat, André, du wirst dir nicht vorstellen können, wie viele Kleinkinder zu mir in die Praxis kommen mit eingeschlagenen Vorderzähnen. Woran liegt das denn? Prügeln die sich alle oder was? Sind die Leute schon so aggressiv geworden? Nein, es liegt daran, dass die Kinder nicht mehr gelernt haben, anständig zu fallen, wenn sie denn fallen. Das heißt, sie fallen einfach aufs Gesicht. Sie haben nicht mehr gelernt, dass man sich mit den Armen abstützen kann. Und das liegt daran, dass sie nicht mehr das Umfeld haben, wo sie das lernen können. Auch nicht mehr die Möglichkeit, auf so viele verschiedene Arten zu scheitern. Das braucht es ja dazu, um mit diesen Stürzen entsprechend sich abzurollen, eben die Hände dafür zu benutzen. Und das sei schon sehr auffällig.
Ja, dazu passt auch eine Studie, von der ich mal gehört habe, ist schon wieder ein paar Jahre her. Also die Zahlen weiß ich aber noch ungefähr. Da wurde eben ermittelt, wie viel oder wie weit die Menschen im Durchschnitt in, ich glaube Deutschland war es, gehen täglich im Vergleich zu vor, ich glaube so 50, 70 Jahren. Was glaubst du, wie die Zahlen sind? Wie viel ist man früher durchschnittlich gegangen? Wie viel heutzutage?
Oh, in Prozent?
Nee, in Kilometer oder
in Kilometer. Ja, ich glaube heutzutage, naja, gut, wenn ich mal eigenen Schnitt, vielleicht so heutzutage 1-2 Kilometer am Tag.
Heute?
Mhm. Und früher vielleicht 8?
Also, wenn ich mich richtig erinnere, früher waren es 5 Kilometer im Durchschnitt, ja. Also ohne ständig ins Auto und Bahnen und sowas zu sitzen. Mhm. Ne? Und in modernen Zeiten sind es nur noch 500 Meter. Es ist nicht mal mehr ein Kilometer. Ne? Das heißt, aus dem Haus fallen, 5 Meter ins Auto sitzen, irgendwo hinfahren. Im Supermarkt ist wahrscheinlich die längste Strecke, je nachdem wie groß der ist. Somit vielleicht mal 200 Meter gehen und wieder heimfahren. Und viel mehr ist es dann nicht. Ne? 500 ja. Meter. Also da war ich auch geschockt quasi.
Sehr erstaunlich, ja, sehr erstaunlich, aber passt natürlich dazu. Und ja, und trotzdem macht es ja, glaube ich, das reine Gehen an sich dann nicht aus. Ne? Also was jetzt Gesamtmotorik angeht oder Geschicklichkeit angeht. Also es gibt ja viele Leute, die versuchen, ihre 10.000 Schritte am Tag zu gehen. Oder halt eben auch das Nordic Walking, das Joggen, das Spazieren. Es ist ja letztendlich aber auch immer ein Gehen auf Asphalt oder auf sicheren Wegen. Was ja nicht so richtig mittrainiert wird, ist halt eben Balance, Feinmotorik, Reaktion, alle wichtigen Aspekte, die ja eigentlich beim Offroad unterwegs sein, erst überhaupt zum Tragen kommen. Ja, eben auch dieses Achten, die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein seiner Umgebung. Wir haben ja nicht viel Zeit, viel zu denken oder in Vergangenheit und Zukunft abzuschweifen, wenn wir Offroad unterwegs sind, weil wir ganz oft schauen müssen, okay, was ist denn eigentlich? Oder wenn wir in Gedanken sind, dann merken wir es recht schnell durch eben einen Stolperer oder einen kleinen Sturz. Und das trainiert ja letztendlich den ganzen Organismus. Und es geht nicht nur um Kalorienverbrauch dabei, sondern wirklich um eine Flexibilität, die sich letztendlich aber, glaube ich auch, bin ich fest von überzeugt, sich dann auch psychisch und mental niederschlägt.
Ja, absolut. Und wenn wir mit unseren Klientinnen gehen, etwas mit Gehen machen, uns bewegen, sei es einfach nur so im Wald, in der Natur bewegen, mit der Vielfalt, die du gerade genannt hast, mit über eine Baumwurzel gehen müssen oder mal zwischen den Bäumen durch, dann ist es oft ja auch etwas Besonderes. Also wie so ein Mikroabenteuer, ne? Habe ich mal so neu gelernt. Ne? So ein Mikroabenteuer. Und alles, was spannend ist, abenteuerlich, anders wie das, was die Menschen sonst kennen, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um etwas Neues auch zu erfahren, um auch kreativer zu sein, um eben, und da kommen wir wieder ein bisschen mehr zum Coaching zurück, um eben auch für ein Thema, das ich vielleicht schon ein Leben lang mit mir rumtrage oder sehr lange, um da eben einen Fortschritt zu erzielen, eine neue Idee dafür zu bekommen. Und dazu passt auch eine Studie, die ich gerade vor mir habe. Es wurde nämlich mit Studentinnen geprüft, wie ist denn der Einfluss von Bewegung auf die Kreativität. Und das wurde dann gemessen, ne? Da gab es Vergleichsgruppen. Und letztlich war es so, dass die Vergleichsgruppe, die gegangen ist, also die G-Gruppe, tatsächlich 60% mehr Ideen hatte, Anwendungsvorschläge für irgendein Problem, was da halt gestellt wurde. Und die Kreativität, die spielt ja tatsächlich auch eine große Rolle bei uns, ganz unbewusst häufig, ja, über Assoziationen kommen dann neue Bilder, neue Gedanken, neue Ideen. Neue Ideen, die letztlich ja immer mit dem zu tun haben, um was es gerade geht, mit dem Thema zum Beispiel, die immer zu dem passen, was der Mensch als Leben mitbringt, weil die Assoziation, die Ideen kommen aus diesem Leben und sind dann dadurch auch immer passend oder stimmig, alltagstauglich. Also das finde ich auch einen besonderen Nutzen, dass wir draußen ganz einfach auch die Kreativität erhöhen, unter anderem durch die Bewegung, aber natürlich nicht nur, natürlich auch durch die große Vielfalt. Dazu hatten wir schon mal eine Folge, Vielfalt statt Einfalt, dürft ihr gerne nachhören. Und die Bewegung hilft aber da sicherlich auch ja, besonders.
Bewegung und Intuition ist ja gerade so dein Steckenpferd.
Ja.
beziehungsweise und oder Kreativität. Ich finde, Intuition und Kreativität gehört so für mich ein Stück weit zusammen. Vielleicht auch unter dem Übergriff Inspiration. Was ich ganz gerne mache mit Teilnehmern, und die wissen oft nicht, dass ganz viel von dem, was sie lernen, dass das so nebenbei passiert, aber es ist durchaus Absicht. Und ich habe im Programm öfter mal Nachtwanderungen oder wir sind an speziellen Orten des Nächtens. Und dann ist natürlich, ja, das ist dann schon keine Einladung mehr, es ist eine konkrete Ansage, also künstliches Licht verboten. Und anderes Licht haben die Leute meistens eh nicht dabei, von daher bleibt es dann im Dunkeln. Und das ist dann schon spannend. Erstmal ist es ein großes Gestolper und da ich schon weiß, dass viel geschimpft wird, machen wir das natürlich immer im Schweigen. Und oft höre ich danach dann natürlich, André, wie kannst du sowas Unverantwortliches mit uns machen? Und wir sehen doch überhaupt nichts. Und dann natürlich mit der Randbemerkung, naja, aber du hast es ja geschafft. Und wie war es denn für dich? Und dann sagen ja die meisten Menschen, okay, am Anfang waren sie ja wirklich sehr mit der Situation beschäftigt, es nicht zu können. Sie sehen nichts, also trauen sie sich auch gar nicht zu bewegen. Mit der Zeit erst haben sie dann festgestellt, okay, ich kann nichts sehen. Da muss auch irgendwas im Gehirn jetzt loslassen. Das heißt, ich muss jetzt dem vertrauen, was sonst noch aktiv ist. Mein Gerüchen, mein Gehör, aber vor allem meinem Körper selbst. Mein Körper geht. Und der wird schon wissen. Und ich gehe dann aber auch anders. Ich gehe tatsächlich nicht selbstverständlich. Es ist eine Wachsamkeit da. Es scheint aber auch wie ein Körperbewusstsein da zu sein. Und wenn dann irgendwann der Moment passiert, wo die Menschen ihrem Körper vertrauen und wissen, meine Füße gehen, auch wenn sie gerade nicht sehen können, dann genießen sie es, wie der Körper geht und sie gleichzeitig ununterbrochen in den Sternenhimmel schauen können. Sie müssen sich überhaupt nicht um den Weg kümmern, müssen sich überhaupt nicht darum kümmern, ob sie irgendwo abstürzen. Die Gruppe ist ja auch noch da als Leitidee sozusagen. Und dann ist es sowas Entspannendes, unterwegs zu sein, zu gehen und währenddessen einfach nur die Sterne zu betrachten. Und dieses Gefühl, dort vollständig dem Körper zu vertrauen, ist natürlich auch ein Sinnbild für unsere Arbeit, für unser intuitives Unterwegssein in der Natur und auch in unseren Prozessen bewegen wir uns häufig wie nachts, also völlig blind und sehend. Und unser Verstand kann da ganz viele Dinge nicht greifen. Also worauf müssen wir vertrauen? In dem Fall vielleicht dem Körper, sinnbildlich einfach dem Prozess, dem Laufen, dem Fließen an sich.
Sehr schönes Bild. Ja, genau.
Jetzt habe ich aber nochmal gerade eine andere Frage.
Ja.
Ich habe nämlich recht viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die oft sagen, ja, André, schön und gut, die Arbeit macht uns total Spaß, auch mit Klienten. Und jetzt haben wir aber manchmal Klienten, und das kenne ich auch aus meiner Arbeit, die haben so einen anderen Fitnessgrad. Problematisch wird es ja oft, wenn der Fitnessgrad des Klienten viel stärker ausgeprägt ist als mein eigener. Und das hatte ich auch schon mal erlebt, dass jetzt einfach so Anfang 20-jährige Jungs kamen oder auch Mädels. Und hier der Schwarzwald hat ja recht eine Steillage. Und sie rennen mir davon. Und ich kann nur hechelnd und schnaufend sagen, du geh mal vor, ich werde irgendwann hinterherkommen. Und einmal ist es mir sogar passiert, dass ich dann meinen Klienten noch verloren habe. Wir haben uns dann aber später zu unserem Ausgangspunkt wieder getroffen, weil er einfach so schnell unterwegs war und ich kam nicht hinterher. Aber das ist auch eine Befürchtung von vielen Teilnehmern, die einfach sagen, oh, ich schaff's gar nicht hinterherzukommen oder ich bin so damit beschäftigt, überhaupt mit dem Hinterherkommen, dass ich gar nicht mich richtig auf den Menschen selbst fokussieren kann. Und in dem Zug, vielleicht langes, großes Feld, was ich jetzt aufmache, habe ich auch 2-3 Mal Anfragen bekommen von Menschen, die Schwierigkeiten hatten mit offenem Gelände oder vielleicht sogar im Rollstuhl sind oder vielleicht blind, wo ich dann gemerkt habe, oh, wie barrierefrei ist unsere Arbeit eigentlich. Was fällt dir dazu ein oder was ist deine Erfahrung auch von den Stimmen aus deiner Ausbildung?
Also ich denke beides, ob das der sehr Fitte oder der körperlich eingeschränkte oder Rollifahrer vielleicht sogar. Es geht beides um Organisation und man kann das organisieren, dass es für beide möglich ist, ne? Wenn es darum geht, dass mir einer nicht davonlaufen soll, wenn er aber frei machen soll, wie er will. Ich habe halt dann in der Regel eine Ansage mit Ortskenntnis, dass dann da irgendwo eine Kreuzung kommt und wenn er dann halt viel schneller da ist, wieder umdrehen soll oder so. Mhm. Ne? Zum Beispiel, also bei, das kommt vor, zum Beispiel, wenn ich mit Gruppen, auch mit offenen Gruppen arbeite und die was mit Gehen machen. Tatsächlich die Barrierefreiheit Dazu habe ich mir schon öfters Gedanken gemacht. Ich denke, die ist in sehr vielen Fällen gegeben, aber es kann natürlich auch einschränkend sein. Ein Rollifahrer kann jetzt schwierig bis gar nicht zwischen Bäumen umherfahren, um irgendwie ein Symbol zu finden, kann auch nicht unbedingt, wenn du, oder gar nicht aussteigen, um ein Symbol zu finden. Also da brauchst du natürlich mehr Unterstützung. Wir haben mal halt vor einigen Jahren ein größeres Event gemacht, tatsächlich nur für Rollifahrer. Und da haben wir einen schönen Platz gefunden, hier ganz idyllisch gelegen, der Grillplatz mit Wiese, ganz in der Nähe. Und das hat wunderbar funktioniert. Es war halt jeweils ein Begleiter mit dabei oder Assistent oder wie man das nennt. Und der hilft halt dann da, wo es gefragt ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt Symbolarbeit andenken, dass auch ein Rollifahrer durchaus einen Weg, der halt dann irgendwie ein relativ be gut befestigter Weg, so ein Schotterweg oder sowas ist, gut fahren kann oder ein festerer Waldweg und tatsächlich auch mit seinen Augen schweifen kann, dass er irgendwas sieht, irgendwas fällt ins Auge, was er interessant findet, so ähnlich wie es beim üblichen Symbole finden auch ist. Und wenn er dann was sieht, dann hole ich ihm das halt. Und dann kann er sagen, ja, ist es immer noch, es passt, ist die Ahnung immer noch da? Ja, nein. Und also mit Unterstützung, meine ich, geht es trotzdem. Man sollte halt nicht zu festgelegt sein, jetzt auf Moore oder Teiche oder sowas. Alles, was schlecht zugänglich ist. Also wenn ich Anfragen hätte jetzt, habe noch nicht gehabt, jetzt im Einzelcoaching von Rollifahren, dann ich denke, da kann man gut eine Lösung finden. Ja.
Ja, und wir stellen dann häufig auch fest, wenn wir von körperlicher Beeinträchtigung sprechen und die meisten Menschen, wenn sie dann das erste Mal wirklich in der Natur, wirklich im Kontakt sind und die Wege verlassen und vielleicht auch über Nacht draußen sind, und dann merken sie oft, irgendwie haben wir das Gefühl, wir sind alle körperlich eingeschränkt in unserem Unterwegssein und wir sind weit davon entfernt, ja, von einem Naturvolk-Dasein. Und ich meine auch, dass viele Naturvölker einen Begriff für uns haben. Ich weiß jetzt nicht, welches Volk das im Speziellen ist, aber viele Völker nennen uns ja Hackentreter oder auch die, die nicht auf der Erde gehen. Und das finde ich ganz spannend, weil wir Westler, also wir werden so genannt, wir aus dem Westen, aus der westlichen Kultur, weil wir das Barfußgehen überhaupt nicht mehr gewohnt sind. Wir gehen sehr viel mit Schuhen, wir gehen sehr viel auf Asphalt, wir haben sehr viel unseren Business-Schritt, den zielorientierten Schritt und gar nicht mehr das, in der Wildnispädagogik nennt man es Fuchsschritt, also so mehr auf den Ballen erstmal aufkommen, erstmal spüren, ist der Boden überhaupt sicher, sehr viel Pirschendes hat es. Ja, oder wenn man sich Leute anschaut, die mit großen Wassercontainern durch wüstenartige Gebiete gehen, barfuß. Man merkt, der ganze Körper ist da in Bewegung und es ist nur der Kopf eben nicht. Und es ist so eine andere Art des sich Bewegens als, ja, als unser abgehacktes, zielorientiertes, westliches Unterwegssein. Ja, und da stimmt es vielleicht, dass wir wirklich alle körpereingeschränkt sind.
Ja, auf jeden Fall weniger erfahren, ne? Also dein Zahnarzt-Kinderbeispiel zeigt es ja auch. Wir sind immer weniger geübt. Das heißt, man muss ja mittlerweile bewusst dafür sorgen, dass die Kinder ja sich bewegen. Dazu ist natürlich nicht gerade hilfreich, wenn dann als erstes Sportstunden gestrichen werden in der Schule, wenn es irgendwie knapp ist, ne? Ja, und dass es hilft, denke ich, das haben wir in verschiedenen Varianten jetzt gezeigt und besprochen. Und wir waren ja so ein bisschen unentschieden, ob wir die Folge natürlich in Bewegung oder natürlich bewegend nennen wollen. Und ich meine, dass das eine zum anderen tatsächlich führen kann. Ne? Bewegend tatsächlich auch in die Richtung emotional durchaus. Ne? Also es wird ja damit verbunden, bewegend, emotional. Ich war bewegt. Dass dann eben auch durchaus ausgelöst durch eine Bewegung Tränen fließen, Tränen der Erleichterung, durchaus auch manchmal auch Tränen der Freude, nur durch eine Bewegung. Das habe ich auch mal erlebt in einem Beispiel. Da hat eine Coachie ist zu verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Optionen oder Alternativen gegangen. Und bei einer Alternative, bei einem Gehen, da hat sie eben ganz stark geweint, wurde traurig, hat gemerkt, so wie ich da jetzt gehe, passend dazu, das macht mich traurig. Und beim nächsten Gehen, nachdem sie da wieder raus ist, bei einem Gehen, was viel angenehmer war von der Vorstellung her, also mehr zukunftsorientiert, da hat sie dann gestrahlt, ne? Also die andere Emotion oder eine andere Emotion gezeigt. Also ihn bewegen, in Bewegung bringen kann sehr wohl und manchmal sehr leicht auch dazu führen, dass wir Menschen bewegen, dass es bewegend auch wird und auch nachhaltig, weil eben die Bewegung dann auch noch mit dabei ist, die man sich super merken kann. Ne? Mehr Sinne beteiligt, ne? Lernt physiologisch und psychologisch, mehr Sinne beteiligt bedeutet auch nachdrücklicher.
Genau, das englische Emotion, wo es diesen Slogan gibt von so ein paar Selbsthilfegurus, Energy in Motion, Emotion, genau.
Da ist das Wort ja schon drin.
Ganz stark, genau. Und das ist auch meine Erfahrung, Bewegung und Gefühl bzw. Emotion korreliert ganz stark. Ja, also somit ist ja die Einladung an unsere Zuhörer, ich meine, ihr macht das ja sowieso, euch zu bewegen. Und damit ist jetzt nicht unbedingt Sport gemeint, weil ich bin jetzt auch nicht so der Riesensport-Fan. Ich mach's halt, ne, um halbwegs fit zu bleiben oder auch meinen Rücken flexibel zu halten oder stark zu halten. Aber was wirklich kräftigt, was wirklich alle Sinne anspricht und auch noch Spaß macht, ist vielleicht einfach das Streunen durch den Wald, das ziellose Unterwegssein, über Stock und über Stein, durchs Unterholz klettern, die ganzen Zweige zur Seite zu schieben und mit unwegsamem Gelände klarzukommen. Ich glaube, das ist bereichernd und flexibilisierend, nicht nur auf der Ebene der Faszien, Gelenke und Muskeln, sondern auch der Neuronen und Seelenteilchen.
Ja, absolut. Eben für die Seele ist es auch gut. Die Seele, die möchte ja verbunden sein, sich geborgen fühlen. Also die Seele ist dann übrigens nach dem Vagusnerv, dann wahrscheinlich wird es auch noch irgendwo erkannt, wo die sitzt. Dafür ist es gut und da reicht eben auch einfach nur in der Natur unterwegs zu sein. Von mir aus auch auf dem Fahrrad, ne, da habe ich vor kurzem ein Beispiel besprochen. Von mir aus auch auf dem Fahrrad, da wird auch immer wieder geradeaus geguckt in die Natur. Also sich mit der Natur verbunden fühlen, mit dem, was außenrum ist. Natürlich auch mit Menschen immer mehr, was uns ja so wichtig ist. Und das alles hilft und das alles bewegt uns und darf uns weiter bewegen, ja, Richtung Zukunft, dass wir es immer angenehmer und leichter und schöner haben. Ja, lieber André, da ich heute moderiere, darf ich dir natürlich auch, wie gewohnt, eine Überraschungsfrage stellen, die jetzt kommt.
Die Überraschungsfrage.
Ja, lieber André, wir sind in der Natur unterwegs, in verschiedenen Landschaften, die ganz vielfältig sein können. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir bemerken, was unsere Lieblingslandschaft ist. Also meine Frage lautet, André, was ist denn so deine Landschaft, die du am liebsten magst? Mit was für Elemente kommen da vor? Du darfst gerne auch jetzt so ein bisschen fantasievoll zusammenbauen. Aber was ist deine Lieblingslandschaft?
Spannend. Ich bin ja hier im Schwarzwald ansässig und ich weiß, dass der Schwarzwald nicht jedem taugt. Viele sagen, es ist zu dunkel, es ist zu düster, aber ich bin auch eher so ein Höhlenmensch. Ich glaube, es gibt so Luft- und Lichtmenschen und es gibt Höhlenmenschen und ich bin ein Höhlenmensch und fühle mich gern so in geborgenen, dunklen Gefilden zu Hause. Von daher liebe ich ja eigentlich diesen Fichtenwald jetzt vielleicht nicht so sehr. Es ist ein Koniferen-Mischwald, könnte man vielleicht sagen. Also es ist so eine Tanne, die Weißtanne ist ja eigentlich hier ansässig. Und die gibt es hier gerade in der Gegend noch sehr viele. Und unter großen, mächtigen Weißtannen finden sich oft wunderschöne Moosbetten. Und es gibt fast nichts Schöneres, als auf so einem Moosbett zu liegen, unter den Tannen und vielleicht von weiter hinten die Pappelblätter Rascheln zu hören, die vielleicht am Waldrand stehen. Das ist so mit mein Entspannungsfavorite. Und wenn ich an Landschaft denke, kommt mir sofort einfach Irland in den Kopf. Ich liebe diese, ja, es sind ja schon reizarme Landschaften eigentlich. Auch Island finde ich wunderschön, dort unterwegs zu sein. Es sind dann da gar keine Bäume. Auch in Irland sind es wenig Bäume und wenn sie noch welche gerettet haben, dann sind sie sehr klein oder versuchen, irgendwelche kleinen Wälder hochzuziehen. Aber diese Hügel, die von diesem speziellen saftigen Grün bedeckt sind, und es gibt dort einen Ort, das ist einfach mein Favorite-Ort, das ist auch derselbe Ort, den ich immer in verschiedenen, es gibt ja manchmal so Safe-Space-Übungen, wenn du dich an einen Ort denken sollst, wo du dich sicher fühlst, wo du dich geborgen fühlst. Und da gibt es einen Ort, den ich tatsächlich kenne. Und das ist auf der Dingle-Halbinsel an einem Gebiet, wo man zwar, wenn man den Dingle-Wanderweg entlang läuft, wo man ja auch über Weitstrecken ziemlich alleine ist und kommt dann immer näher an den Atlantik. Dort gibt es einen Ort, wenn man da ein bisschen abseits läuft, wieder Offroad, da entdeckt man einfach die schönsten Orte. Gibt es einen Ort mit einem großen, warmen Felsen, den ich jetzt gerade auch zum Beispiel wieder an meinem Rücken spüre, dieses Gehaltensein, dieser Schutz, diese Stabilität im Rücken, gleichzeitig weich gebettet auf Heidekraut, was dort sehr häufig wächst. Idealerweise hat man auch links und rechts ein kuscheliges Schaf. Das ist jetzt aber nur einmal vorgekommen. Und vor mir eröffnet sich einfach der weite Atlantik mit seiner wilden Kraft. So, und dieses gepaart von Sicherheit im Rücken, weich gebettet sein und vorne diese Weite, dieses nahezu Unendliche am Horizont und die Wildheit der Wellen des Atlantiks, das ist für mich der absolute Traum.
Ja, sehr schön.
Und tatsächlich ist mir an der Stelle, nicht genau an der Stelle, aber in der Nähe gibt es eine kleine Tafel, wo einer Frau gedacht wird, die verstorben ist, und sie hatte sich gewünscht, anstatt ein Grab möchte sie lieber an der Stelle, wo sie am liebsten gesessen hat in ihrem Leben, eine kleine Denktafel, dass auch andere Leute sich quasi in sie hineinversetzen können und sich überlegen können, warum fand diese Frau diesen Platz wohl so schön. Und das fand ich übrigens eine sehr schöne Idee für ein Ableben oder ein Gedenken, dass es gar nicht um einen Ort geht, wo dieser Mensch jetzt gerade wohnt oder man häufig besucht, sondern der so persönlich ist, dass man sich nochmal richtig reinspüren kann und merken kann, so, oh ja, ich nehme wahr, was du zu Lebzeiten so wundervoll fandest. Ja, das alles ist da an diesem Ort.
Toll, toll, toll. Ja, da hast du ja nicht nur meine Frage irgendwie beantwortet, kurz und knapp, sondern uns auch ein schönes Beispiel gerade davon gegeben, was unsere Vorstellungskraft alles bewirken kann, ne? Wenn wir uns erinnern an so einen Platz, bis hin zum körperlichen Spüren. Du grinst über beide Backen gerade auch. Spürst die Wärme des Felsens und so weiter. Genau. Was wir natürlich auch gerne nutzen können, wenn wir Menschen begleiten, und was jeder gerne ausprobieren darf, so wie ich dazu einladen möchte, dass du jetzt gerade beim Zuhören vielleicht auch Lust bekommen hast, einen Lieblingsplatz oder einen schönen Ort, der dir gut tut, zu entdecken, oder wenn du den schon hast, öfters zu besuchen, ganz einfach. Damit es dir gut geht, damit du dich wohlfühlst und geborgen fühlst. Ja, danke dir, André, für das Beispiel.
Danke, Carsten.
Ja, das war soweit unsere Folge zu natürlich bewegend. Wir hoffen, dass ihr Spaß und Freude dabei habt, vielleicht die eine oder andere Anregung auch bekommen habt. Seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt natürlich draußen. Hinterlasst gerne eure Kommentare da, wo es passend ist, oder schreibt uns eine Mail. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Das waren der Carsten
und der André. Ciao.
Alles Gute. Ciao, ciao.
Das war Natürlich draußen, der Podcast mit André Lorino und Carsten Ganz. Die Jungs freuen sich natürlich über euer Feedback und wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid.